Gefahr für die Seele. Seelsorge zwischen Selbstverwirklichung und Christuswirklichkeit. Die heutige Seelsorge ist weithin nicht mehr vom biblisch-christlichen Menschenbild, sondern von unbiblischen Methoden der Pastoralpsychologie geprägt. Das Ziel ist weithin nicht mehr die Hinführung des Menschen zu Gott, sondern die Selbstverwirklichung des Menschen. Die Heilung wird nicht mehr primär in der Heilung der Gottesbeziehung gesucht, sondern in der Entfaltung der angeblich im Menschen liegenden Kraftpotenziale. Damit ist der christlichen Seelsorge das Eigentliche verloren gegangen, das Wort Gottes, das uns unverfügbar von außen trifft, das unseren von der Sünde gezeichneten Lebenszusammenhang radikal unterbricht und das allein uns von Grund auf verändern, heilen und erneuern kann. Wie konnte es zu diesem Verlust des Eigentlichen, zu diesem Substanzverlust der Seelsorge kommen? Die Antwort wird überraschen. Es konnte nicht nur, es musste dazu kommen. Seelsorge nämlich ist eingebettet in das Gesamtfeld der Theologie. Und Theologie ist anfällig für philosophische und ideologische Strömungen in Wissenschaft und Gesellschaft. Die maßgebliche Ideologie und gleichzeitig die Grundlage sämtlicher anderer Ideologien ist das Streben nach menschlicher Selbstverwirklichung. Diese Ideologie, die mehr oder weniger offenkundig immer schon da war, ist in der Philosophie, der Psychologie, der Theologie und damit auch in der Seelsorge des 20. Jahrhunderts nun vollends zum Durchbruch gekommen. Menschliche Selbstverwirklichung aber, wie sie heute verstanden wird, steht im Gegensatz zur Wirklichkeit des Wortes Gottes und damit zur Wirklichkeit Christi selber, der in seiner Person das Wort ist. Das Streben nach der menschlichen Selbstverwirklichung macht wahre, biblische Seelsorge unmöglich. Das Pochen auf menschliche Selbstverwirklichung ist die Wurzel sämtlicher Übel in der Theologie, insbesondere auch in der praktischen Theologie. Die nun folgenden Darlegungen sollen diesen Tatbestand näher beleuchten. Die Parolen Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Emanzipation und Autonomie sind heute in aller Munde. Ihnen gemeinsam ist, dass sie das Streben des Menschen zum Ausdruck bringen, aus sich selbst zu leben, über sich selbst zu bestimmen und zu sich selbst zu finden. Der Mensch kommt von sich selbst, bleibt bei sich selbst und geht zu sich selbst. Er hat in sich selbst Anfang, Weg und Ziel. Er ist sich selbst genug. Wie anders lauten da die Aussagen der Bibel? Der Mensch kommt von Gott, lebt in Gott und geht zu Gott. Christus ist der Anfang und das Ende, der Weg und das Ziel. Jesus Christus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Ist heute das Selbst des Menschen an die Stelle Gottes getreten? Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Dieser Satz ist das Zauberwort des Versuchers, mit dem er Menschen fasziniert. Seit Anbeginn der Zeiten möchte er Menschen dazu bringen, sich selbst zu verwirklichen, über sich selbst zu bestimmen, sich von Gott zu emanzipieren und autonom Gutes und Böses festzulegen. Der Mensch soll die Stelle Gottes einnehmen. In seiner neuzeitlichen Selbstvergottung nun sieht sich der Mensch als Subjekt der Geschichte, als Schöpfer der Moral und als Schöpfer seiner Identität. Er verdrängt damit Gott als Geschichtslenker, als Normgeber und als Garanten von Identität und Sinn. Geschichtsnihilismus, Normenrelativismus, Identitäts- und Sinnkrise sind damit vorprogrammiert, weil sich der Mensch ohne Gott in Chaos und Verzweiflung verliert. In ungebrochenem Optimismus hingegen geht der aufklärerische Humanismus davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei, Im Menschen liegen die Potenziale zur Selbstverwirklichung, zur Selbststeigerung, zur Selbsterfüllung. Er muss sie nur entdecken und vielleicht mittels eines anderen Menschen oder einer Gruppe freisetzen lassen. Ein Reifungs- und Wachstumsprozess ist hierzu notwendig. Am Ende dieses Prozesses steht der neue, ganzheitliche, selbstverwirklichte Mensch, der seiner eigenen Erfahrung mehr vertrauen kann als allen Geboten, Normen und Offenbarungen, die von außen kommen. In sich selbst findet er die Heilkräfte für sich selbst. Für sich selbst empfängt er Heil aus sich selbst. Der humanistische Psychologe Carl Rogers zum Beispiel geht von der Annahme aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei, dass dem Organismus ein Streben nach Wachstum, Reifung und Selbstverwirklichung innewohne, dass dieses Streben verschüttet sein könne und wieder befreit werden müsse. Durch Einfühlsamkeit, Wertschätzung und Echtheit muss der Therapeut daher ein wachstumsförderndes Klima schaffen, das es dem Klienten ermöglicht, die in ihm selbst verborgenen Kräfte des Guten und der Heilung zur Entfaltung zu bringen. Nicht von außen, sondern von innen, nämlich aus dem Inneren des Klienten, kommen die Heilkräfte. Der Berater bzw. Therapeut fungiert als Katalysator zur Freisetzung der verschütteten Energien, aber auf keinen Fall als Ratgeber, als Verordner von Ratschlägen oder Wahrheiten. Folgender Kernsatz von Rogers gilt auch für den Umgang mit seinen Klienten. Zitat: Erfahrung ist für mich die höchste Autorität. Weder die Bibel noch die Propheten, weder Freud noch die Forschung, weder die Offenbarungen Gottes noch des Menschen können Vorrang vor meiner direkten Erfahrung haben. Zitat Ende. Und er fährt fort, Zitat: Es ist meine Erfahrung gewesen, dass Menschen eine im Grunde positive Entwicklungsrichtung haben. Zitat Ende. Gerade diese nicht direktive, klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie von Carl Rogers ist es, die einen ungeheuren Einfluss auf die pastoralpsychologisch geprägte moderne Seelsorgebewegung ausgeübt hat. In mehreren Schritten werden wir nun unsere Kritik an der Pastoralpsychologie entfalten. Es kann sich in diesem Rahmen nur um eine kurze Darstellung handeln. Für eine gründlichere Auseinandersetzung sei auf das Buch »Gefahr für die Seele« hingewiesen mit dem Untertitel »Seelsorge zwischen Selbstverwirklichung und Christuswirklichkeit«. Ich habe das Buch herausgegeben. Nun der erste Kritikpunkt. Die Pastoralpsychologie vertraut optimistisch auf Selbstheilungskräfte im Menschen und übersieht den Graben der Sünde. Sie sagt, der Mensch ist von Natur aus gut, oder in ihm wohnt zumindest ein guter Kern, ein Rest der ursprünglichen Gottebenbildlichkeit, den es zu entfalten und für die Heilung einzusetzen gilt. Eine geradezu mystisch anmutende Verbundenheit zwischen Göttlichem und Menschlichem kommt bei vielen dieser Autoren zum Ausdruck. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, betont demgegenüber Paulus. Gut ist nur einer, nämlich Gott. Die ganze Bibel spricht von dem Graben zwischen Gott und dem Menschen, den die Sünde aufgerissen hat. Und zwar gerade die Sünde des Strebens nach menschlicher Selbstverwirklichung, nach dem Seinwollen wie Gott. Nicht die menschliche Selbstverwirklichung, die den Graben verursacht hat, kann ihn aber überbrücken, sondern allein die Sündenvergebung. Diese können wir uns aber niemals selber, auch nicht gegenseitig, auch nicht in der Gruppe zusprechen, sondern sie kommt von außen. Von dem einen und lebendigen Gott, der jenseits unserer Geschöpflichkeit und Gefallenheit steht und der dem Glaubenden aus freiem Erbarmen die Versöhnung schenkt. Aus diesem Versöhntsein des Glaubenden nicht des ungläubigen, natürlichen Menschen, mit Gott, aus diesem Versöhntsein erwächst die Kraft zu einem neuen Leben, zur Heilung, zur Heiligung und zum Heil. Nicht aus uns kommen die Kräfte hierzu, sondern von außerhalb, von Gott, strömen sie in uns ein. Indem humanistische Psychologen und Pastoralpsychologen auf einen guten Kern und auf Selbstheilungskräfte im Menschen, auch im unerlösten Menschen, vertrauen, überschätzen sie ihn nicht nur, sondern überfordern ihn auch. Der Mensch, der sich auf sich selbst verlässt, ist verlassen. Das zeigt uns nicht nur die Bibel, sondern auch die tägliche Erfahrung. Wer kann etwa von sich sagen, dass er von Grund auf gut sei? Aber Gott möchte nicht, dass der Mensch verlassen ist, sondern dass er sich auf ihn einlässt. Dann muss der Mensch nicht mehr menschliche, von der Sünde verdorbene Kräfte zu göttlichen Kräften umsprechen, sondern erhält von Gott wirkliche Kraft, um den Teufelskreis von menschlicher Selbstverwirklichung, Sünde und Krankheit zu durchbrechen. Gewiss sind also empirisch nachweisbare Kräfte im Menschen da, aber sie sind nicht göttlich, sondern von der Sünde verdorben. Sie führen, gerade wo es ohne Gründung auf der Christuswirklichkeit zur äußerlichen Heilung kommt, zur menschlichen Selbststeigerung und damit zur Lossagung von Gott. Sie führen damit zur Heillosigkeit. Es ist illegitim, dies Seelsorge im christlichen Sinn zu nennen. Etwas anderes ist es, wenn diese Kräfte durch Jesus Christus befreit, erneuert und in den Zusammenhang von Glaube und Erlösung gestellt werden. Der humanistische Optimismus als die Grundlage der humanistischen Psychologie und der Pastoralpsychologie erweist sich aus der Sicht der Bibel und der täglichen Erfahrung als unhaltbar. Damit verlieren alle darauf aufbauenden Aussagen ihr Fundament. Das werden wir nun im Einzelnen untersuchen. Gehen wir weiter zum nächsten Kritikpunkt an der Pastoralpsychologie. Sie ordnet das Handeln, die Erfahrung und die zwischenmenschliche Beziehung dem gesprochenen und gehörten Wort Gottes über. Ein verkündigender Zuspruch des in der Bibel bezeugten Wortes Gottes wird abgelehnt, abgewertet oder psychologisch umgedeutet. Nicht göttliche Offenbarung, sondern menschliche Erfahrung gilt als höchste Autorität. Man vertraut darauf, dass sich Heilung und Heilserfahrung im zwischenmenschlichen Miteinander und im Handeln ereignen können. Wir sehen hier, wie das Menschenbild die Seelsorgepraxis bestimmt. Der Mensch trägt in sich selber das Potenzial zu seiner Heilung, zum Heil. Er muss es nur freisetzen lassen, sei es von einem Berater, sei es von einer Gruppe. Dem anderen zuhörend wird am anderen das Wort geboren, das Träger des Wortes Gottes sein darf, schreibt Wiebe Zylstra. Ein von ganz außen, nämlich von Gott kommendes Wort, im Sinn einer unverfügbaren Offenbarung, würde diesen Selbsterfahrungs- und Selbstheilungsprozess nur stören und die menschliche Freiheit, die Freiheit zur Selbstverwirklichung nämlich, einschränken. Es muss als autoritär abgelehnt werden. Eine mit der Wirklichkeit der Sünde rechnende Seelsorge hingegen kann auf die Verkündigung des Wortes Gottes nicht verzichten. Nur das von außen kommende Wort Gottes kann Sünde als Sünde entlarven. Gerade die Sünde, dass der Mensch auf seine mutmaßlichen Selbstheilungskräfte vertraut, dabei dem wirklichen Gott nichts zutraut und im Streben nach Selbsterlösung endet. Nur wo uns das göttliche Wort trifft und uns in unserem menschlichen Selbstbezug als Einzelner oder in der Gruppe radikal unterbricht, wird Sünde in ihrer unergründlichen Tiefe und Hässlichkeit erkannt und im Bekennen vergeben. Nur wer sich dem oft schmerzlichen, aber heilenden Anruf Gottes stellt, wird wahrhaft frei. Jede Heilung in der Seelsorge setzt die Heilung der Gottesbeziehung voraus. Die Gottesbeziehung wurde durch das Kreuzesopfer Jesu wiederhergestellt. Die Annahme des Kreuzesopfers Jesu geschieht im Glauben. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Wir entdecken hier eine Kette mit den Gliedern Heilung, Gottesbeziehung, Kreuzesopfer Jesu, Glauben, Predigt, Wort Christi. Keines dieser Glieder darf fehlen. Das Kreuzesopfer Jesu und der Glaube stehen im Zentrum. Die Heilung geht auf das Wort Christi zurück, das durch die Predigt, wörtlich das Hören, dem Glaubenden vermittelt wird. Somit ist das Wort Christi oder Wort Gottes für die Seelsorge unverzichtbar, und zwar das Wort, das hörbar in Form der Verkündigung zugesprochen wird. Wird das Wort nicht hörbar zugesprochen, sondern nur gelebt bzw. auf nonverbale oder beziehungsimmanente Art mitgeteilt, so bleibt es vieldeutig, sprachlos und in seiner Sprachlosigkeit heillos. Es kann den in der Sünde gefangenen Menschen nicht zu einem neuen Leben im Glauben herausrufen, sondern höchstens ein Gefühl mitmenschlicher Wärme und religiösen Ahnens in ihm wachrufen. Gottes Wort soll dem Menschen also in Predigt und Seelsorge hörbar zugesprochen werden. Es soll ihm unüberhörbar zugesprochen werden, in Wort und Tat, aber nie ohne das Wort. Wortlose Seelsorge ist heillose Seelsorge, weil sie vor dem Heiland, der im Wort zu uns kommen will, das Ohr und damit das Herz zusperrt. Seelsorge unter Gottes Wort ist schließlich nie autoritär, weil sich beide, Seelsorger und Klient, unter Gott beugen. Die einzige und notwendige Autorität, die zum Zuge kommen soll und darf, ist die Autorität Gottes, des wahren Seelsorgers. Menschliche und göttliche Autorität sind klar zu unterscheiden. Hans Asmussen betont: Man hat häufig dem Seelsorger vorgeworfen, er behandle die Menschen von oben herab. Selbst wenn der Seelsorger der demütigste Mensch ist, den man sich denken kann, ist er gar nicht imstande, seinen Auftrag etwa nicht von oben her auszurichten. Welches Interesse sollte er daran haben, zu verschweigen, dass ein Auftrag von oben her kommt, dass dieser Auftrag gewaltig den ganzen Menschen mit Beschlag belegt? Seine Demut bleibe mit dem Auftrag unvermengt. Soweit Hans Asmussen. Nun zum nächsten Kritikpunkt an der Pastoralpsychologie. Sie behauptet, dass man Gott in der Begegnung mit den Menschen erlebe und steht damit in der Gefahr, Gott in ein mitmenschliches Existenzial und Theologie in Anthropologie aufzulösen. Es ist die Vorstellung, dass Gott in jedem Menschen lebe, dass in jedem Menschen etwas Göttliches sei, dass man deshalb Gott in der Begegnung mit den Menschen erlebe. Inkarnation ist keineswegs ein christlicher Begriff, bemerkt Hans-Joachim Thielow. Nur sei eben die Menschwerdung Gottes in keiner anderen Inkarnationsreligion so entscheidend formuliert worden wie im Christentum. Zitat: In der Begegnung mit eben diesem Jesus von Nazareth als dem geistlichen Menschen, als dem Menschen von oben, als dem Urtyp des Menschen, so wie ihn Gott gewollt hat, gelingt und ereignet sich die Begegnung mit Gott. Aus ihm kommt als Frucht methodischer, erlernbarer Erfahrung das, was Paul Tillich das neue Sein nennt. Zitat Ende. An der Person Jesu als Urtyp des Menschen lasse sich also besonders eindrücklich lernen, wie die Begegnung des Menschen mit Gott oder anders ausgedrückt die Inkarnation Gottes im Menschen funktioniere, beziehungsweise wie der Mensch das werden kann, woraufhin er angelegt ist. Hier büßt Jesus seine Einzigartigkeit als Sohn Gottes ein und wird Platzhalter für die Selbstverwirklichung des Menschen. Der Grundirrtum liegt wiederum darin, dass man den Graben übersieht oder verharmlost, den die Sünde zwischen Gott und Mensch aufgerissen hat. Wo aber die Sünde nicht klar erkannt wird, da erscheint die Erlöserfunktion Jesu überflüssig oder zweitrangig. Da ist Jesus nur noch das Urbild des angeblich von Natur aus mit Gott verbundenen Menschen. Da ist Jesus nur noch ein Symbol oder Bild, in dem sich Gott inkarniert, oder ein Symbol des Selbst. Mit einer so verstandenen Kenosis-Theologie ist die verhängnisvollste Entleerung der biblischen Botschaft eingetreten. Die Preisgabe der Rechtfertigungslehre, der Ausfall der biblischen Christologie. Der Ausfall der Christologie erfolgt nicht erst dann, wenn Christus verschwiegen wird, sondern bereits dann, wenn seine Person und sein Werk verkürzt und damit verfälscht werden. Christus wird nur in der ganzen Fülle seiner Macht als Christus erkannt, oder er wird gar nicht erkannt. Christus ist nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott und hat dadurch die Kraft, uns zu erlösen. Wird das nicht beachtet, dann droht die Auflösung Gottes in ein mitmenschliches Existenzial und die Auflösung der Theologie in Anthropologie. Hierin liegt die Gefahr einer existenzialistisch-ontologischen Bibelauslegung, etwa im Gefolge der Bultmann-Schule, die Thilo, Stolberg und andere Autoren übernehmen. Ein weiterer Kritikpunkt an der Pastoralpsychologie lautet: Sie stellt menschliche Selbstfindung über oder an die Stelle der Gottesfindung. Indem er heimkehrt, kommt er auch zu sich selbst. Indem er zu sich kommt, kehrt er auch heim. Das ist Stuart Hildmers Auffassung über die Heimkehr des verlorenen Sohnes ins Vaterhaus. Unter einem Nächsten verstehen wir denjenigen, mit dem und durch den wir uns selber kennenlernen, an dem wir selbst werden können, der Helfer, der Bundesgenosse. So lautet Wiebe Zylstras Auffassung über die Funktion des Nächsten. Und Carl Rogers schreibt: Ich werde meinem Klienten ein Weggefährte sein, ich begleite ihn auf der beängstigenden Suche nach sich selbst. Zitat Ende. In der modernen Seelsorgebewegung hat die Suche nach dem Selbst die Suche nach Gott verdrängt. Ist von Gott oder Christus die Rede, dann als Symbol des Selbst, als psychologisch gedeutete Chiffre, als Mittel zur menschlichen Selbstverwirklichung. Das Selbst, und das heißt der Mensch, hat die Stelle Gottes eingenommen. Das aufklärerische Streben nach Autonomie ist vollends zum Durchbruch gelangt. Eine Seelsorge aber, die das Selbst des Menschen in den Mittelpunkt stellt, die dabei den Graben der Sünde und die erlösende Funktion Christi übersieht, hat sich als Seelsorge selbst aufgegeben und ihre Kraftquelle verloren. Daraus ergibt sich unser letzter mit dem eben Gesagten direkt zusammenhängender Kritikpunkt an der Pastoralpsychologie. Sie betreibt eine Seelsorge ohne Kraft wahrer, göttlicher Liebe und Freiheit. Nach Auffassung der modernen Seelsorgebewegung erringt der Mensch Heil für sich selbst, aus sich selbst. Damit jedoch befindet er sich in einem Zirkel. Denn wie kann der Mensch aus sich selbst gewinnen, was er für sich selbst sucht? Die Potenziale des Selbst sind nicht nur verschüttet, sondern verdorben, von der Sünde verdorben. Setzt der Mensch seine eigenen Potenziale frei, dann setzt er die in ihm wohnenden Kräfte der Sünde frei, die sich zum Beispiel in Form von Hochmut und Selbststeigerungsstreben als solche verraten. Gerade das Streben nach menschlicher Selbstverwirklichung nämlich, nach autonomer, selbstbestimmter Selbstverwirklichung, ist die eigentliche Sünde, die Ursünde des Menschen. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt nichts anderes als, ihr werdet euch selbst verwirklichen. Auch in der menschlichen Selbstverwirklichung wohnt eine Kraft. Aber es ist nicht die Kraft Gottes, weil sich die Selbstverwirklichung ja gegen Gott richtet. Es ist die Kraft des Verführers. Auch wenn diese Kraft zu einer von Gott geschenkten Heilkraft umgesprochen wird, so bleibt sie doch die Kraft des Verführers, wo sie der menschlichen Selbstverwirklichung dient. Auch wenn der Berater als Katalysator, auch wenn Bibel, Gebet, Liturgie, Sakramente und so weiter als Quellen dieser Kraft bezeichnet werden, so stehen sie doch nicht im Dienst Gottes, sondern des Verführers, wo sie der menschlichen Selbstverwirklichung dienen. Auch wenn das gesamte biblische und theologische Vokabular, also etwa Gott, Christus, Gnade, Glaube, Liebe und so weiter, aufgeboten wird, so steht dieses Vokabular doch nicht im Dienst Gottes, sondern des Verführers, wo es der menschlichen Selbstverwirklichung dient. Die Kraft des Verführers aber macht uns nicht heil, sondern kraftlos. Sie entzieht uns Kraft, indem sie uns bindet an Menschen, an Gruppen, an Ideologien. Sie entzieht uns Kraft, indem sie uns, vielleicht durch äußere Heilerfolge, die wir unseren eigenen Potenzialen zuschreiben, so blendet, dass wir die eigentliche Wurzel der Krankheit, nämlich unsere Trennung von Gott, übersehen. Sie entzieht uns Kraft, indem sie uns so von der wahren Kraftquelle, von Gott, fortbringt. So werden wir letztendlich schwächer und kränker als zuvor und heillos. Rogers selber war so ehrlich, sein psychotherapeutisches System mitsamt seinen weltanschaulichen Grundlagen, zum Beispiel dem optimistischen Menschenbild, als spekulativ zu bezeichnen. Andere Begründer psychotherapeutischer Schulen hatten diesen Mut zum Teil nicht. Auf solche von Menschen erdachten Systeme baut aber im Wesentlichen die moderne Seelsorgebewegung auf. Stützt sich die moderne Seelsorge somit auf Spekulationen? Es gibt keinen Zweifel. Die Seelsorge befindet sich in einer Krise. Es ist die Krise des neuzeitlichen Menschen, der Gott entthronen wollte und nun mit Pflästerchen die Wunde seiner Gottesferne und Verlorenheit zu verbinden versucht. Diese Krise hat voll auf das Gebiet der Seelsorge und der gesamten Theologie übergegriffen. Inmitten dieser Krise wird der Ruf nach dem Eigentlichen, nach dem Proprium der Seelsorge und der Theologie immer lauter. Dieses Eigentliche ist uns in der Bibel offenbart. Gott will wieder ernst genommen werden, und zwar in seiner Liebe und in seiner Freiheit. Der Mensch will wieder ernst genommen werden, und zwar in seiner Sünde und in seiner Erlösungsbedürftigkeit. Nur wenn wir Gott, Gott und den Menschen Mensch sein lassen, ist die Heiligkeit Gottes und das Heil des Menschen gewahrt. Nur wenn wir die souveräne Menschwerdung Gottes nicht zu einer Gottwerdung des Menschen verkehren, bringt uns die einzigartige Menschwerdung Gottes in Jesus Christus die Erlösung. Die Gottwerdung des Menschen wäre der Weg der Selbsterhöhung. Die Menschwerdung Gottes aber ist der Weg der Selbsterniedrigung, der sich im Leiden und in der Kreuzigung fortsetzt und erst durch die Auferstehung, aber dann erst recht als Weg des Heils erkennbar wird. Auch hier gilt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Ein für das Selbstverwirklichungsdenken des Menschen Unvorstellbarer Satz. Viele fordern inzwischen die Umkehr der Seelsorge und Theologie zu den biblischen Grundlagen. Einer davon ist Thomas C. Oden, der früher selbst ein Anhänger der Rogers-Schule war. Nach seiner Ansicht hat die moderne Seelsorge die Freiheit aufgegeben, von den klassischen, stärker biblisch orientierten Seelsorgekonzeptionen zu lernen. Oden schreibt: Ich war einer von denen, die in den frühen 60er Jahren dazu beigetragen haben, die Therapie von Rogers in die seelsorgerliche Beratung hinein zu legitimieren. Aber selbst in meinen enthusiastischsten Rogers-Zeiten hätte ich es mir nie träumen lassen, dass Rogers ohne jedwede kritische Sichtung und Modifikation seitens der Theologie in die Seelsorge übernommen werden könnte oder gar sollte. Vielleicht kämpft man in der europäischen Seelsorge dafür, dass dem Seelsorger mehr Freiheit für Gefühle und Selbstverwirklichung zugestanden wird. Unsere Lage in den USA ist da ganz anders. Wir versuchen, uns von einer anderen Tyrannei freizumachen, von der Überflutung durch Gefühle und dem Mythos der Selbstverwirklichung. Es stellt einen Rückgang von Freiheit im seelsorgerlichen Gespräch dar, nicht einen Zuwachs an Freiheit. Denn wenn seelsorgerliche Interaktion sich ausschließlich auf den Brennpunkt Ich, hier, jetzt, nur Gefühle und so weiter beschränkt, kann Seelsorge nicht ihr eigenes Wort sprechen. Uns scheint es viel angemessener zu betonen, dass wir zurzeit eine neue Freiheit darin erleben, Seelsorge unmittelbar vom historischen Kern der lebendigen christlichen Tradition zu lernen. Und Oden schließt mit einem hoffnungsvollen Ausblick: Durch Gnade sind wir heute von einem neuen Geist pastoraler Freiheit bewegt, wie man ihn in den vergangenen Jahrzehnten kaum hat erleben können. Der Freiheit, in die Fußspuren der großen Seelsorgetradition zu treten, sie überhaupt wieder wahrzunehmen und sie in uns aufzunehmen. Das ist unsere neue Freiheit zu lernen. Die Risiken dieser Freiheit sind dieselben, wie sie ein Jeremia, ein Paulus, Cyprian, Ambrosius, Franziskus, Luther und Kierkegaard eingingen. Glauben an Gottes Vorsehung und Führung, Liebe zu den Menschen, die wir in Not sehen, so wie Gott uns in unserer Not geliebt hat, und Hoffnung auf Vollendung, wenn nicht in unserer, dann zu Gottes Zeit.